ich habe die Woche Möglichkeit gehabt, mit dem Benjamin auszutauschen über das, was heute am Sonntag läuft, heute am Sonntagmorgen. Und dann habe ich gesagt, Schwierigkeit wird sein, der Text ist recht lang, denn überhaupt am Text zu bleiben und gleich eben muss man ein bisschen auswählen. Ich habe heute so ein bisschen einen Kompromiss gemacht. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ihr seid in der Sonntagsschule gelandet, ich werde mit ein paar Bildern anfangen. Und zwar mit ein paar Bildern, die eigentlich für die Sonntagsschule gemacht worden sind. Aber ich denke, ihr mögt das auch verleiden und es hilft mir einfach. Der rote Faden über diese zwei Kapitel, die ich sonst hätte, jetzt müssen einfach vorlesen, das nicht alles müssen vorzulesen, weil die Namen von den Königen, die dann im zweiten Teil vorkommen, das habe ich mir nicht wollen, Arthur und euch auch nicht. Die Geschichte knüpft dort an, wo der Abraham aus Ägypten zurückkommt. Wir wissen, Ägypten war eine schwierige Geschichte dort, weil er hat gelogen und hinterher ist das rausgekommen und er hat müssen wieder retour. Und jetzt schauen wir, wie der Abraham sich gemetzelt hat. Genau. Und das Ganze steht unter dem Titel «Gute Entscheidungen treffen». Gute Entscheidungen treffen. Es ist so gewesen, der Abraham ist aus Ägypten wieder retourgekommen in das Land Kanaan und hat sich dort niedergelassen. Und wir wissen schon, zu dem Zeitpunkt hat er viel Vieh gehabt und auch der Lot, sein Neffe, hat viel Vieh gehabt. Und es ist natürlich dort nicht einfach leer gewesen, das Land, sondern es hat natürlich auch Bevölkerung dort gehabt und die haben auch einiges an Vieh gehabt. Und so ist es recht schnell gegangen, dass nämlich die Szene entstanden ist, dass Hirte vom Abraham und Hirte vom Lot aneinander geraten sind und gesagt haben, ihr macht euch die Weide kaputt oder ihr fresset immer dort, wo wir hättet wollen fressen. Und es hat einen Haufen Streit gegeben, weil sie einfach gemerkt haben, das Land ist im Grunde zu klein für beide dort zum Sein. Und dann hat sich der Abraham hat sich entschieden und hat gesagt, ich muss unbedingt mit dem Lot reden. Das kann nicht sein, dass wir zwei, wo eigentlich befreundet und verwandt sind, dass wir zwei uns streiten ab dem Thema. Und das muss jetzt einfach ein Ende haben. Er hat gesagt zum Lot, komm, wir müssen reden. Und er hat dem Lot gesagt, schau dir mal jetzt da das Land an. Und schau jetzt auf diese Seite. Und wenn du auf diese Seite willst gehen, und er hat ihm das Land dort gezeigt, dann kannst du auf diese Seite gehen. Und ich gang dann auf die andere. Und dann haben sie sich umgedreht und haben auf die andere Seite geschaut und haben gesagt, wenn du also auf diese Seite gehst, gang ich auf diese Seite. Und wenn ich auf diese Seite gehe, dann gehst du auf diese Seite. Und sie haben sich das genau angeschaut. Und der Lot hat eigentlich recht schnell können Entscheidung treffen. Ich gange dort. Und sie haben sich tatsächlich getrennt. Ciao zusammen. Und er ist in die Richtung gegangen, in die Richtung vom Jordantal. Das war dort in der Nähe von Sodom und Gomorra. Dort ist der Lot Herr. Und direkt nachdem der Lot gegangen ist, passiert die Szene, dass der Abraham Besuch überkommt vom Herr, von Gott. Und Gott zu ihm sagt, schau dir mal jetzt all das an, was du da siehst. Schau dir einfach mal all das an. Und das hat das Land, wo sich der Lot ausgewählt hat, also eingeschlossen. Schau dir das alles an. Und ich sage dir, Abraham, das alles Land wirst du schlussendlich besitzen. Und das werde ich deine Nachkommen geben. Das ist 1. Mose 13. Jetzt kommen wir zu 1. Mose 14. 1. Mose 14 geht eigentlich los mit einer Beschreibung, dass da vier Könige gsi sind. Das müssen recht mächtige Könige gsi sein. Und ich habe einfach einen Namen, dass man die Partei, das ist eine Partei, die vier Könige, dass man die kann benennen, weil das kommt hinterher in der Predigt auch wieder vor. Das sind die Könige um Kedor Laomer. Jetzt merkt ihr, warum ich das nicht haben will, alles vorlese. Also, das sind die Könige gsi um Kedor Laomer. Das ist die eine Partei. Und die andere Partei, das sind alles die Könige gewesen, rund um Sodom und Gomorra. Das sind so kleinere Königtum gewesen, so Stadtfürsten mehr. Also wenn man sich König vorstellt im Sinn von einem großen Land, dann ist das sicher falsch. Aber es sind so Stadtfürsten gewesen und die hätte es auf der anderen Seite gegeben. Und die eine haben die andere unterdrückt, und zwar die vier Könige haben die kleineren Könige unterdrückt und haben von denen natürlich auch Tribut gefordert. Und irgendwann haben sich die kleineren aufgelehnt und haben gesagt, wir zahlen nichts mehr. Und dann hat es einen Krieg gegeben. Das ist die Vorgeschichte. Und weil ja der Lot in die Gegend gezügelt ist, von Sodom und Gomorra, ist er dort in den Krieg praktisch wie zwischendrin gekommen und ist gefangen genommen worden. Das ist eben das nächste Bild. Deswegen sieht man da, der Lot ist da gefangen genommen worden von diesen Königen rund um Kedor Laomer rundum und ist also verschleppt worden. Aber nicht alle von den Leuten, die dort in dem Gebiet gewohnt haben, sind gefangen genommen worden oder getötet worden in dem Krieg, sondern ein paar sind eigentlich davor gekommen. Ein von denen, der davor gekommen ist, den sehen wir auf dem Bild, und der ist nämlich zum Abraham gegangen und hat gesagt, du Abraham, dein Neffe, der Lot, ist in den Krieg verwickelt worden, er ist verschleppt worden und er ist gerade davor mit den Königen rund um den Kedor Laomer. Und dann hat der Abraham sich entschieden und hat gesagt, okay, ich breche auf mit allen, die in meinem Lager irgendwie etwas dazu beitragen könnten, dass wir den Lot wieder retour holen können. Er hat also 318 Leute parat gemacht, die sich ausrüsten zum Kampf. Und dann hinterher ist er mit denen aufgebrochen und hat gesagt, okay, wir jagen denen nach. Und er ist denen nachgejagt. Und schlussendlich hat er sie eingeholt, hat die ganze Schätze, die die natürlich auch mitgenommen haben, die ganze Nahrungsvorräte, alles hat er können wieder einsammeln, plus den Lot wieder retour bringen. Das ist 1. Mose 14. Der Titel von dieser Predigt heute heisst ja «Gute Entscheidungen treffen». Und ich habe gemerkt, das kommt mir in diesen zwei Kapiteln vor wie Tag und Nacht. Das ist jetzt zufällig auch Tag und Nacht gewesen. Aber wenn ich mir anschaue, welche Entscheidung der Abraham im Kapitel 13 getroffen hat und welche Entscheidung im Kapitel 14, dann ist das aus meiner Sicht etwas ganz anderes, wie der reagiert. Im Kapitel 13 heißt es, Abraham beredete die Sache mit Lot. Dieser Streit zwischen dir und mir und zwischen deinen Hirten und meinen Hirten muss ein Ende haben. Und dann sagt er, es ist besser, wenn wir uns trennen, das ganze Land liegt vor dir. Wenn du nach links ziehen willst, werde ich nach rechts ziehen. Gehst du jedoch nach rechts, werde ich mich nach links wenden. Man hätte den Eindruck, der Typ ist wahnsinnig entspannt. Der ist richtig easy. Der sagt, ja, was kann schon passieren? Ich tue gern dort in der Steinwüste wohnen. Das macht mir gar nichts aus. Gang du ruhig dort ins Tal mit dem Fluss und den schönen Bäumli und dem vielen Gras. Ist eigentlich überhaupt kein Ding. Der Abraham ist recht klasse in dieser Situation. Er lässt dem Lot die Wahl, obwohl er eigentlich als Ältere das Erstwahlrecht gehabt hätte. Von der Kultur her sowieso. Dort sind die Älteren sehr hoch geachtet gewesen. Und eigentlich wäre es eher so gewesen, dass er hätte dem Lot können sagen, lass mal mein Freund. Du gehst dort und ich gehe da. Aber er hat gesagt, du, wenn du willst, steht hier. Ja, gehst dort, wenn ich. Ja, gut. Er hat unglaublich viel riskiert mit dem. Weil er hätte ja eigentlich schon vorher können denken, was der Lot auswählt, oder? Ist eigentlich recht einfach gewesen, die Entscheidung. Und wegen dem ist es ja auch nicht spannend, wie das nachher rauskommt. Es kommt nämlich so raus, wie jeder andere, wo sich das Land mal angeschaut hätte, entschieden hätte. Und für mich gibt es eigentlich nur eine Erklärung, warum der Abraham in dieser Situation so easy kann sein, so klasse, so cool kann bleiben. Er hätte müssen wie ahnen, dass das, was jetzt an Entscheidungen getroffen wird, sein Leben nicht wird schlecht beeinflussen. Er hat müssen wie die Ruhe haben, dass Gott ihn versorgt, egal was passiert. Und das ist eine Ruhe, eine Gelassenheit. Die merke ich, habe ich doch nicht immer. Und gleich merke ich, das ist etwas, wo der Abraham in dem Moment zutiefst gewusst hat. Sonst hätte er nämlich den Vorschlag gar nicht erst gebraucht. Sonst hätte er gesagt, los, ich weiß, wo ich hingehe, bitte gang auf die andere Seite. Und so ist es dann tatsächlich gekommen. Er hätte ganz klasse können reagieren, er hätte können sagen, oder er hätte können für sich innerlich festhalten, Gott wird mich versorgen, also kann ich ihm die Entscheidung überlassen. Total easy, total klasse, total vertraut auf Gott. Szenewechsel, ein Kapitel später, 1. Mose 14, engagierter Einsatz vor dem Abraham. Es heißt, als Abraham hörte, dass Lot gefangen genommen worden war, rief er alle kampferprobten Männer zusammen, die in seinem Lager geboren wurden, 318 an der Zahl. Dann verfolgte er Kedor Laomers Heer bis nach Dan. Ich meine, so ein entspannter Typ wie der Abraham hätte auch dort können sagen, loset Freunde, jetzt müssen wir beten. Das kommt gut aus. Der Kedor Laomer, der wird irgendwann herausfinden, was der Lot für ein Typ ist und wird ihn freiwillig lagern. Wahrscheinlich wird er ihm die ganze Schätze, die er geraubt hat, auch gerade wieder mitgeben. Müsst ihr nicht juffeln? Bitte Ruhe behalten, klasse sein, entspannt, ganz cool. Und ich habe mich gefragt, was ist der Unterschied? Die Situation wäre ja eigentlich nicht so arg anders, oder? Im Gegenteil, er hat sich wahnsinnig auf die Äste rausgelassen. Ich meine, 318 Leute, wir könnten sagen, wow, was ist das für ein Haushalt? Aber gegenüber dem, was die Könige aufgeboten haben, ist das wahrscheinlich ein ganzes mickriges Häufli gewesen. Und dann kann man ja annehmen, das sind ja Leute gewesen, die normalerweise ihre Herde geweidet haben. Und natürlich wissen wir vom David, dass das zum Teil sehr gefährliche Sachen gewesen sind, die die dort gemacht haben. Steinschleudern und so Zeug. Aber es ist dann doch nochmal etwas anderes, gegen ein ausgerüstetes Heer müssen zu kämpfen. Und trotzdem, der Abraham reagiert so anders wie nur ein Kapitel vorher. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum reagiert er so anders als ein Kapitel vorher? Man kann also nicht sagen, ja, der Abraham ist so ein klasse, cooler Typ gewesen. Es tönt da gar nicht so, oder? Man kann auch nicht sagen, ja, der Abraham hat eigentlich nur eine Möglichkeit in seinem Leben gesehen. Voll Action! So stimmt Kapitel 13 nicht. Und ich habe mich gefragt, wie hat er in der jeweiligen Situation eine gute Entscheidung können treffen? Weil das eine gute Entscheidung war, das sehen wir am Ausgang von dem Ganzen. Schauen wir uns den Ausgang vom Kapitel 13 an. Dort kommt, nachdem die ganze Geschichte vorbei war und der Abraham den Lot verabschiedet hat, kommt der Herr zum Abraham und redet mit ihm und sagt ihm, dieses ganze Land, eben nochmal, da ist das, was sich der Lot gerade eben unter den Nagel gerissen hat, schon drin. Dieses ganze Land, das du siehst, werde ich dir und deinen Nachkommen für immer zum Besitz geben. Und ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht zählen kann, so wie der Staub auf dem Erdboden. Was für eine Verheißung. In die Situation inne. Gerade in die Situation, wo er alles loslässt und total entspannt und klasse war. Eine wahnsinnige Verheißung in die Situation inne. Und auf der anderen Seite, ein Kapitel später, wie geht das aus? Auf diese Weise eroberten Abraham und seine Verbündeten alles zurück. Die ganze Beute, Abrahams Neffen Lot und dessen ganzen Besitz, alle Frauen und alle anderen Gefangenen. Ich denke, wenn wir jetzt nochmal überlegen, ist das eine gute Entscheidung gewesen oder nicht, dann können wir sagen, ja und ja. Und trotzdem, wie wir eigentlich sehen, das eine ist etwas ganz anderes wie das andere. Das eine ist Gelassenheit, Ruhe, Gottvertrauen, indem man loslässt. Und das andere ist Action, nicht weniger Gottvertrauen. Wie mit so einem kleinen Häufli gegen die ganzen verbündeten Könige, das hat auch Gottvertrauen gebraucht. Aber das andere ist Action, Einsatz, Vollgas. Ich habe mich gefragt, was ist richtig? Ist es richtig, dass wir das Leben leben auf der einen Seite? Oder ist es richtig, dass wir das Leben leben auf der anderen Seite? Und ich glaube, ich muss das nicht groß erklären, dass es beides braucht. Die Leute, die sagen, ja, wir müssen den goldenen Mittelweg herausfinden. Es ist nicht möglich, den goldenen Mittelweg herauszufinden. Deswegen hat Gott uns so geschaffen, dass entweder das eine oder das andere. Und ich habe mich gefragt, wie findest du denn raus jetzt in den Situationen, wo Gott dich innestellt? Also ab morgen wieder oder ab heute Nachmittag, wenn ihr einen von den 20.000 Entscheidungen treffen wollt, oder? Wie findest du raus, ob es jetzt dran ist, etwas loszulassen und zu sagen, der Herr wird schon schauen? Ich kümmere mich nicht mehr. Ich bete vielleicht noch eigentlich, aber dann lasse ich es los. Oder ob das eine Situation ist, wo du musst sagen, jetzt aber auf die Ross und auf die Kamel und dann hinten drin und volle Action und Anspannung, aber im Quadrat, oder? Was ich euch bei der Sonntagsschulgeschichte vorenthalten habe, und das ist ein bisschen fies, aber ich habe es extra gemacht, ist die zwei Verse, wo ich jetzt drauf rauskomme. Also ich glaube, der goldene Mittelweg gibt es nicht, oder? Deswegen habe ich das Bild jetzt aus der Folie noch rausgestrichen. Der goldene Mittelweg gibt es nicht, aber es gibt etwas anderes. Und das versteckt sich in dem Text, und weil es ein bisschen versteckt ist, habe ich jetzt dort den Schwerpunkt gelegt. 1. Mose 13, Vers 4. Bevor die ganze Situation mit dem Lot anfängt, das fängt nämlich erst im Vers 8 an, bevor das Ganze losgeht mit dem Lot und der Entscheidung, heißt es im Text, damals hatte Abraham dort einen Altar erbaut und hier betete er den Herrn erneut an. Also bevor er parat ist, das ganze gute Land im Lot abzutreten, macht er was? Er betet Gott an seinem Altar an, den er vorher schon gebaut hatte. Nachdem die ganze Geschichte durch ist und bevor die nächste Geschichte losgeht, die Geschichte, die Action, die Action-Geschichte. Was heißt es da? Vers 18, da verlegte Abraham sein Lager zu dem Eichenhain von Mamre bei Hebron. Dort baute er dem Herrn einen Altar, und man kann davon ausgehen und betete den Herrn an. Steht nicht explizit im Text, muss aber im Grunde auch nicht. Ich meine, für was sollst du einen Altar bauen für hinterher? Ich meine, das ist schön ausgesehen. Ich glaube Internet. Ich habe ein bisschen nachforschen, aber ich habe es gern gemacht. Was bedeutet das eigentlich, wenn Leute einen Altar bauen? Was bedeutet das? Heißt das, sie haben einfach ein paar Steine aufeinander da, weil es vielleicht noch schön aussieht? Oder für was hat man das gemacht? Für was steht das, wenn da in der Bibel heißt, sie haben einen Altar gebaut? Ich habe drei Sachen herausgefunden. Wenn Leute einen Altar gebaut haben, dann haben sie das gemacht, wie sie mit dem zum Ausdruck wollen bringen. Ich lebe mit Gott. Mein Leben gehört nicht mir allein, sondern mein Leben gehört zuallererst dem, wo Himmel und Erde geschaffen hat und wo auch mich gemacht hat und wo eine Beziehung zu mir wette. Ich lebe mit Gott. Und wegen dem haben die Leute einen Altar gebaut, um das wie deutlich zu machen. Es ist eigentlich Gott, um den, wo es geht. Es ist nicht zuallererst ich, wo es darum geht. Das Zweite, und deswegen haben die Leute häufig auf dem Altar Opfertier dargebracht. Das ist nicht, weil sie so gern Tierli geschlachtet haben und weil dann so viel Blut geflossen ist und so weiter, sondern das hat man gemacht, um zu zeigen, das, was mir gehört, eben die Tiere, das gehört nicht zuallererst mir allein, sondern das stelle ich zur Verfügung für Gott. Wenn er einen Plan hat mit meinen 318 Leuten im Haushalt, dann stelle ich ihm die 318 Leute zur Verfügung, um meinen Neffen wieder zurückzuholen. Wenn er einen Plan hat mit einem Teil von meiner Herde, dann stelle ich ihm den Teil von der Herde zur Verfügung. Alles, was ich habe, habe ich im Grund von Gott zur Verwaltung bekommen und ich stelle es ihm auch zur Verfügung. Wenn ich einen Altar baue, dann zeige ich mit dem, alles gehört Gott. Und das Dritte, das Land, auf dem der Altar steht, das betrachte ich nicht als mein eigenes Land, sondern das betrachte ich als das Land, wo Gott soll herrschen und wo Gott soll bestimmen. Und das ist ganz wichtig in dieser Zeit, weil man muss sich vorstellen, das ist eine Zeit gewesen, wo es ganz viele andere Götter in dem Land auch noch hatte. Da hat es ganz viele andere Statuen und heilige Bäume und Steine, also kein Hinkelstein, aber so anderes Zeug, wo sie umgestellt haben, hat es alles Mögliche auch gegeben. Und warum? Weil jeder hat wollen zeigen, da herrscht oder da ist der und der Gott zuständig. Man hat wie, die Hunde machen das auf andere Art, oder? Aber man hat wie wollen zeigen, das da ist im Herrschaftsbereich von dem Gott, an den ich glaube. Also es ist ein Zeichen gewesen, auch für die anderen, oder? Und ich denke, die zwei total verschiedenen Entscheidungen, die haben damit zu tun, dass Abraham einen Altar gebaut hat und dort auch arbeitet hat. Dass Abraham gewusst hat, mein Leben gehört nicht mir allein, mein Besitz gehört nicht mir allein und das Land, was ich da habe, das ist nicht zuallererst mies. Ich glaube, das hat den Unterschied gemacht. Und ich denke, das lässt sich sehr gut übersetzen oder übertragen in unser Leben inne. Wenn wir gute Entscheidungen treffen, dann sind wir, weil wir alle Sünder sind, immer in der Gefahr, auf die eine oder auf die andere Seite abzurutschen. Und beide Seiten sind vom Teufel. Einfach, dass man da gerade Tacheles redet. Die Gefahr in der einen Richtung ist, dass wir völlig gleichgültig werden. Ich mache ein Beispiel. Egal welches Unglück passiert, wir sagen, was geht es mich an? Gut, vielleicht, wenn es ganz schlimm ist, kann ich einmal dafür beten. Aber eigentlich ist es doch Gottes Sache, dass er das wieder in Ordnung bringt. Das ist die Gefahr auf der einen Seite, oder? Wenn wir zu viel easy tun, gelassen sind, dann rutscht das ab in eine ganz teuflische Art, wo praktisch nur noch easy ist und nur noch gelassen. Und die andere Seite, auf der anderen Seite ist, dass wir praktisch die ganze Zeit nur noch unter Strom stehen, oder? Und die ganze Zeit diesen hier machen, oder? Und denken, das ist das Leben. Und schon in dem Moment, wo wir aufhören, diesen zu machen, denken wir schon wieder ans Nächste, wo wir Action bringen müssen und wo wir uns einsetzen müssen. Und wir verpassen eigentlich die Hauptsache im Leben, dass Gott das Wesentliche tun. Und dass Gott eigentlich das Wesentliche macht. Wenn wir aus uns heraus entscheiden, wenn ich aus meinem Charakter heraus entscheide, dann wäre ich noch viel mehr am Machen. Weil das ist mein Typ, oder? Habt ihr vielleicht schon gemerkt? Ich bin ein Macher. Aber das ist nicht das Ziel. Und vor allem, da wäre das, wo mir eigentlich im Leben so viel gibt, das, wo ich merke, Gott hat eingegriffen. Das wäre gar nicht mehr möglich, oder? Ich würde es mir immer auf die eigene Kappe tun. Und deswegen denke ich, ist das ganz wesentlich, dass wir alle unseren Altar bauen und den auch benutzen. Das heißt nicht, ihr geht jetzt heim und ein paar Steine aufeinander biegen die heim. Also wer das unbedingt will, der darf das machen. Aber es fängt damit an, dass wir uns alle bewusst sind und werden, unser Leben gehört nicht zuallererst uns selber. Unser Leben ist für das da, wo Gott will. Und ist für das da, wo ihm gefällt und wo er will. Und dann, und das ist etwas, wo ich immer wieder am Üben bin, dass ich vor den wichtigen Entscheidungen, also nicht vor allen 20'000, oder? aber vor den wichtigen Entscheidungen einen Moment mich zurücknehme und einen Moment mich frage, ist das jetzt wirklich dran, Alex Flohr? Und dann zu merken, der Abraham hat mal so und mal so reagiert. Vielleicht wäre es gut, Alex Flohr, dass du mal so würdest reagieren. Anstelle immer so. Und egal, wie denn die Entscheidung ausfällt, dass ich dann beim Zurückschauen spätestens merke, es ist gut gewesen, dass der Herr das Ganze gesegnet hat. Ich werde die abschließen mit zwei Beispielen aus der vergangenen Woche. Der Michael, genau. Er war der Fahrer gewesen von diesen Lastwägen, die uns im Kreiselshop die letzten Wochen, wie viele Wochen? 8 Wochen. Die letzten 8 Wochen hat uns der Michael im Kreiselshop bedient. Und wir können darauf gehen, wenn der Michael kommt, dann meint er sehr gut. Das heisst, er hat immer geschaut, dass wir im Shop genug Ware haben, um an die Leute weiterzugeben. Und ich habe mich natürlich auch gefreut, dass das 8 Wochen lang super geklappt hat. Und dann haben wir darüber geredet im Kreiselshop-Team, was passiert echt, wenn der Michael dort nicht mehr das Zeug bringt. Kommen wir echt genug über? Und ich habe einen Moment überlegt, ob ich der verantwortliche Frau soll anrufen und sage, hören Sie, ich heiße Alex Flohr, ich bin der Pastor von der Krishona, wir haben einen Kreiselshop und der Michael Brin wird uns nicht mehr beliefern und es wäre doch cool, sie würden uns jemanden schicken, der uns wieder so gut wird beliefern. Und dann habe ich überlegt, gibt es allenfalls noch eine andere Möglichkeit? Und wir haben im Kreiselshop-Team haben gesagt, kommt, wir beten dafür. Und ich habe gesagt, okay, Alex, dann betest du mal dafür. Jetzt am Donnerstag ist ein vorbeigekommen. Ich sage euch, ist der Hammer gewesen. Der ist rausgekommen und hat gesagt, hey, Alex, gell? Sage ich, ja, bin ich. Wir haben mega viel Ware. Sage ich, gut. Abladen bitte. Sagt er, ja, nimmst du das alles? Und ich sage, ja, wir nehmen das alles. Dann hat er gesagt, wenn du noch mehr brauchst, ich komme noch mal. Ich bin dermaßen beschenkt gewesen nach dem Anlass. Und ich habe zu den Leuten vom Kreiselshop gesagt, die haben im Fall 59 Kisten abgeladen, oder? Und ich bin, also bis heute, es gefällt mir einfach mega. Andere Seite. Ich bin gerade auf dem Weg zur Feuerwehr. Ich habe mich dort nochmal vorstellen müssen, weil der Rudi Eugster, der Kommandant da, der hat mich beim ersten Mal, wo ich dort war, schnuppern, hätte er mich nicht sehen können. Und dann hat es eben das zweite Datum gegeben, das war jetzt am Mittwoch gewesen. Und dann in der Zeit, ich bin schon auf dem Weg, habe ich gemerkt, oh nein, meine Agenda fehlt. Falls Sie noch irgendetwas Termin, ich werde wissen, ich bin nochmal heimgegangen. In dem Moment kommt Stefanie zur Türe rein mit einem Mädchen. Und ich denke, oh, also was läuft denn da? Und dann habe ich mitbekommen, das Mädchen ist dort Katzerüthi-Straße mit ihrem Skateboard drauf und ist umgekehrt und hat sich am Kini da eine Rissquetschwunde, das heißt, glaube ich, so im Fachjargon, gell? Ja, die Krankenschwester sagt, ja, eine Rissquetschwunde hat sie sich geholt. Und dann habe ich natürlich nicht gewusst, was soll ich denn jetzt machen, weil auf der einen Seite, ich wollte mich vorstellen zur Feuerwehr und zu einem Vorstellungstermin zu Sport zu kommen, habe ich doch nicht irgendwie gerade die Gelassenheit gehabt. Und auf der anderen Seite habe ich gewusst, also dem Mädchen sollte ich jetzt eigentlich helfen, oder? Vor allem, ich bin ausgebildeter Feuerwehrsanitäter und da sollte man eigentlich wissen, wie man das macht. Dann habe ich entschieden und habe gesagt, okay, der Herr wird mir jetzt Gnade schenken, auch bei der Feuerwehr, wenn ich dann nachher dort zu Sport komme. Und habe ein paar Steristrip, Miriam hat mir ein paar Steristrip rausgereicht und wir können das Mädchen versorgen. Und ist eine coole Begegnung gewesen. Dann bin ich zur Feuerwehr gekommen und dort völlig außer Atem, wie ich dann dort hergerannt bin. Und dann sagt der Kommandant, du, was ist eigentlich los? Dann sage ich, ja eben, wir haben da das Mädchen gehabt, eine Quetschwunde, da Skateboard und so. Ja, musst du jetzt wieder gehen? Sollen wir Einsatz machen? Und ich sage, nein, sie ist versorgt mit Steristrip. Und ich habe gemerkt, es ist so gut, bin ich dort in den Einsatz. Es hat gar nicht geschadet, dass ich bei der Feuerwehr ein paar Minuten zu Sport gekommen bin. Es ist mein Wunsch, dass wir uns die Zeit nehmen, zum Prüfen, ist das oder das dran? Dass wir uns die Zeit nehmen, zum Prüfen, ist es jetzt wirklich dran, in Aktion zu gehen, oder wäre es nicht gescheiter dran, loszulassen und alles Gott zu überlassen? Und ich glaube, das hängt damit zusammen, wie intensiv wir auch um die Entscheidungen an unserem Altar ringen. Und für das werde ich euch einladen in dieser Woche. Amen.